Liebe Hörer, spricht am 31. Januar 1971 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema unsere eigentliche, wirkliche Lebensgeschichte.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, dass ich heute Abend in eurer Mitte wieder sein darf und dass ihr so zahlreich gekommen seid und erwarte mit euch vom Herrn einen tiefen, wesenhaften Segen in dieser Welt der Vergänglichkeit, des Betruges und der Sünde, in diesen endzeitlichen, unerhörten Spannungen, von denen wir alle berührt und alle mehr oder weniger hin und her gerissen sind, einem bleibenden, echten und tiefen Ewigkeitsgewinn und Segen. Lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über das Thema unsere wirkliche und eigentliche Lebensgeschichte. Wenn man sich um irgendetwas, eine Stellung bewirbt, irgendeiner Art, muss man einen Lebenslauf schreiben. Das war schon so vor Hunderten von Jahren und das ist heute noch so und wird wohl auch so bleiben. Muss da seine Daten angeben, wann und wo und als wessen Sohn oder Tochter man geboren ist und die Schulbildung, die man hat und die Examina, die man abgelegt hat und so weiter. Einen Lebenslauf. Heute Abend möchte ich euch unseren Lebenslauf geben, wie er wirklich ist. Unseren wirklichen Lebenslauf, von Gott her gesehen, von der Schrift her bestimmt, von Ewigkeit her verordnet. Wir wollen unseren Lebenslauf jetzt hören, wie er wirklich ist und wie wir ihn bald, die einen früher und die anderen später, bestätigt finden werden, droben im Licht. Unser eigentlicher, unser wirklicher Lebenslauf. Ich will versuchen, euch das nach der Schrift darzulegen, gestattet mir aber, noch ein Goethewort zu nennen, das natürlich nicht mit Gottes Wort verglichen werden kann und dennoch in tiefer Ahnung göttlicher Wahrheiten oft wunderbare Dinge uns sagt. Dieses Goethewort lautet, nach großen, ewigen, ehernen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseinskreise vollenden. Ich will mal hinten anfangen. Unser Leben ist ein Kreislauf und jedes Dasein und Leben ist ein Kreislauf und der hört da auf, wo er anfängt. Wir müssen unseres Lebenskreise, vielleicht wäre noch besser gewesen, unseres Lebens Ellipsen vollenden. Denn ein Kreis hat einen Mittelpunkt. Aber eine Ellipse, die hat zwei Brennpunkte. Und der eine Brennpunkt heißt Gott und Christus. Und der andere Brennpunkt heißt Satan. Und da um diese Brennpunkte läuft die Ellipse unseres Lebens. Und zwar nicht nach unserem Wollen. Nicht nach unserem Planen, sondern nach großen, ewigen, ehernen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseinskreise oder Ellipse vollenden. Aber von der Schrift her gestattet mir, was uns angeht, die wir glauben, eine kleine Veränderung an diesem Goethewort vorzunehmen. Das darf man ja im Allgemeinen nicht, das ist ja unschicklich, wenn so kleine Geister wie wir an diesem großen, genialen Geist eine Änderung vornehmen. Aber wir dürfen es, weil wir das Wort Gottes haben als absolute Wahrheit und an dem Wort Gottes uns orientieren. Die kleine Veränderung besteht darin, dass ich statt ehernen sage goldenen. Denn das Erz ist das Bild für die Sünde und das Gericht Und das Gold ist das Bild für den Glauben und die Gottestreue. Und wir vollenden unser Leben nicht nach ehernen Gesetzen, nicht nach dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern nach dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu. Und das ist kein ehernes Gesetz, kein Gesetz aus Erz, das ist ein goldenes Gesetz, nach goldenen Gesetzen. Und das Gold ist das Symbol des Glaubens und der Treue. Also wir dürfen das, was Gott geplant hat in seiner Treue, der in uns den Glauben gewirkt hat, wir kommen nachher gleich dran, hat uns hinein in einen Kreislauf oder in eine elliptische Bahn gestellt, die er vor Grundlegung der Welt geplant hat, für dein und mein Leben. Auch diesen Abend, auch den gestrigen und auch den morgigen Tag. Und nach diesen großen, goldenen Gesetzen des Glaubens und der Gottestreue, der Bewahrung bis zur Herrlichkeit, vollenden wir unseres Lebenskreise und Ellipsen. Das als Einleitung. Ihr werdet mich jetzt umso besser verstehen, wenn ich sage, erstens, wir sind geschaffen nach Gottes Bild. In seinem Bilde schuf er uns. Das heißt nicht nur, dass gewissermaßen Gott sich selbst als Vorbild nahm und uns nach seinem eigenen Bilde schuf, sondern das heißt auch hinein in sein Bild. Dass wir aus unserer Schandgestalt der Sünde, in die wir alle hineingezeugt und hineingeboren sind, denn wir sind in Sünden gezeugt und in Sünden geboren. So steht es geschrieben. Und da kommen wir hinein in das Bild der Klarheit und Schönheit, der Herrlichkeit, der Freude, des Friedens, der Wonnen Gottes. Da kommen wir hinein. Und so sind wir von Gott, aus Gott hinein in das Bild seiner Herrlichkeit, anlagemäßig, sehnsuchtsmäßig geschaffen. Unser Herz ist unruhig in uns, bis dass es Ruhe findet, o Gott, in dir. Das ist kein Goethe-Wort, das ist ein Wort von dem Kirchenvater Augustin, eines der gewaltigsten Worte. Das Herz ist unruhig in uns, o Gott, bis dass es Ruhe findet, in dir. Das ist Nummer eins, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Durch viele Demütigungen, Nöte, Ängste, Sünden, Irrwege, Blamagen, Leiden, Qualen gehen wir alle hindurch. Alle, ohne Ausnahme. Aber wir vollenden unsere Kreise, wir laufen unsere elliptischen Bahnen, weil wir wissen, es endet alles in ihm. Wir sind nämlich nicht nur aus Gott, wir sind jetzt geleitet durch Gott und werden einmal enden und münden in Gott hinein. Das sagt die kürzeste Weltallgeschichte. Und das ist Römer 11, Vers 33. Aus Gott heraus, durch und vermittels Gott, und in Gott hinein ist das All. So steht es im Urtext. So steht es geschrieben. Und zu dem All gehörst auch du und gehöre auch ich und gehören alle Gläubigen und gehört ganz Israel als Erstlingsvolk, gehören alle Nationen, gehören die Engel und Dämonen, gehören die Toten, Verfluchten und Verdammten, gehören alle Orte, alle Wesen, alle Welten, gehören alles, was da ist. Das ist geschaffen aus Gott und hinein in Gott. Das sagt die Schrift. Das halten wir fest. Wenn wir diese ungeheuren Weiten und Tiefen, die in solchen Worten verborgen sind, auch noch nicht ausschöpfen können und nur ahnen, schwach verstehen, so dürfen wir sie doch glauben und festhalten und immer wieder ergreifen. Das All, auch ich, auch du, auch der Schwächste und Elendeste unter uns, aus Gott. Von Gott bewahrt und getragen, gezüchtigt und gestraft, geliebt und bereitet, hinein in ihn. Das ist der Weg Gottes. Das war Nummer eins. Zweitens, Wir alle sind dem Tod verfallen durch die Sünde. Nicht durch unsere Sünde, sondern durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist, in die unser Stammvater Adam und Eva gesündigt haben. Und die in uns alle und durch uns alle durchgedrungen ist. Ja, werdet ihr sagen, und das höre ich immer wieder in Gesprächen, ich klüpfe überall im Zug und unterwegs, wo ich bin, Gespräche an mit Menschen und darf da wunderbare Dinge erleben. Ja, aber wozu kann dann ein armes Kind, ein armer alter Mann, wozu kann denn der zu der Sünde und zu der Not, zu dem Jammer dieser Welt etwas hinzutun oder hinwegnehmen? Oder wieso sollte der schuld sein? Das ist doch unmöglich. Die Sünde ist zu allen hindurchgedrungen. Unsere Sünde aber besteht nicht darin, dass Adam und Eva von der Frucht des Baumes nahmen. Man sagt ein Apfel, zwar jedenfalls eine Traube, aber kommt ja nicht darauf an, dass sie ungehorsam waren, sondern nach der Schrift besteht, und jetzt hört bitte gut zu, unsere Sünde darin, dass es für uns jetzt in unserem gefallenen Zustand ein Heil gibt, dass wir aber aus Trotz, aus Ablehnung, aus Feigheit, aus Sündenliebe, als Torheit und Trägheit nicht ergreifen. Sünde besteht darin, dass sie nicht glauben, steht im Johannesevangelium, Kapitel 14 bis 16, ist dieses Gebiet abgehandelt von Sünde, dass sie nicht glauben. Die Sünde besteht darin, dass wir uns in dem Heil, das in Christo Jesu geschehen ist, nicht bergen, dass wir in dem Tod, das heißt in der Trennung von Gott, das heißt in der Finsternis, das heißt in der Angst, das heißt in der Selbstzerquälung, das heißt in dem Ungelöstsein und Angefochtensein von bösen Mächten, dass wir darin bleiben, anstatt dass wir Zuflucht nehmen zu dem lebendigen Gott, zu unserem herrlichen Heiland. Das ist unsere Sünde. Sünde ist, dass wir nicht glauben. Und diese Sünde kann jeder tun. Und tut auch jeder. Und erst wenn wir glauben an das vollbrachte Werk, wir kommen nachher dran, von Golgatha, an die Auferstehung, an die Bibel in ihrem Vollumfang, an den Herrn, den Sohn Gottes in seiner ganzen Messianität und Herrlichkeit, dann ist die Sünde, die ja schon längst bezahlt ist, wird von uns weggenommen. Das ist wunderbar. Freunde, das ist eine herrliche Botschaft. Wir können dieser Sünde des Unglaubens heute Abend ein Ende machen, indem wir im Herzen sagen, Herr Jesus, wenn du so groß bist und so herrlich, wenn deine Erlösung so vollkommen ist, nimm auch mein armes, müdes, beflecktes, verpfuschtes, jämmerliches Leben, nimm es hin und lass mich ganz dein eigen sein. Das können wir jetzt sagen, während ich rede und ihr zuhört. Wir können jetzt dem Verderben entfliehen und uns bergen in Christo Jesu. Das ist der Weg, der allen offen steht. Und das ist möglich. Ich habe vor wenigen Wochen, 3, 4 Wochen, einen Brief bekommen aus Sosa in der DDR. Da wurde durch ein Hochwasser ein Familiengrab aufgeschwemmt. 3 Särge von Vater, Mutter und Kind. Die wurden aufgeschwemmt und wurden da gegen Felsen geschleudert und wurden dann geöffnet, mussten umgebettet werden. Und da fanden sich in dem Sarg von Vater und Mutter die Knochen, also jedenfalls schon ein paar hundert Jahre alt, die Knochen. Und die Kleider, die waren ziemlich verwest und vom Fleisch war kaum noch was da, aber das Skelett war noch da. Und in dem Sarg des 11-jährigen Knaben, der geöffnet wurde, mein Freund war dabei und hat das gesehen mit eigenen Augen und eine ganze Anzahl von Leuten haben zugeschaut, wie auch der 3. Sarg des Kindes geöffnet wurde, Der war leer. Das Kind war durch die Auferstehung schon vielleicht nach 3 Tagen wie der Herr Jesus oder nach 7 oder 8 oder 14 oder 17 oder 40 Tagen. Das sind die Zahlen der Schrift für Gerichtsandauern und so weiter und so weiter. Ich kann das jetzt nicht näher erklären. Das spielt hinein, die Symbolik der Zahlen. Also jedenfalls ist der Junge nicht im Sarg mehr gewesen. Kein Knochen wurde gefunden. Nichts mehr. Der Sarg war leer. Nur die Gewänder, die waren, naja, so verkommen durch die Zeit, zusammengerollt, wie bei Jesus. Dessen Gewänder waren auch fein zusammengerollt und lagen zum Teil am Kopf, zum Teil am Fußteil und so weiter, wohlgeordnet. Und der Herr ist nach 3 Tagen auferstanden. Aus Auferstehung. Und es gibt die Möglichkeit, hört, dass Menschen, die in heiligem Ernst, mit brennender Liebe, Jesus angehören, ob das 11-jährige Kinder sind oder Männer und Frauen, spielt keine Rolle. Ich habe außer diesem einen Beispiel, das ich eben schildere, habe ich eine ganze Reihe anderer Beweise dafür, dass es eine Ex-Anastasis gibt. Also kurz und gut, der Sarg war leer. Und er schrieb mir, es war eine tiefe Bewegung, als die Leute, die da herumstanden, so etwa 17, 18 Leute, als sie sahen, der Sarg des Kindes war leer. Es lag, wie man weiß, aus alten Papieren und so weiter, ein 11-jähriger Junge darin gelegen, der geglaubt hat, der sein Heiland lieb gehabt hat. Ist das wirklich? Dass ein 11-jähriger Junge eine Ausauferstehung erlebt. Hier hat es vollzogen. Die Augenzeugen leben heute noch in Susa im Erzgebirge. Ich kann euch die Adresse geben, ich habe sie hier bei mir. Aber ich kenne eine Reihe anderer Beispiele und Erlebnisse. Meine Freunde, was ist das Leben? Eine ernste und eine herrliche Angelegenheit. Ernst und grauenvoll für die, die noch keinen lebendigen Heiland haben. Aber herrlich und wunderbar für die, die ihre Schuld und Schande, ihre Sünde, ihre Not, ihre Verbohrtheit, ihre Torheit, ihren Ungehorsam, die sich selbst mit all ihren Tugenden und ihren Lastern dem Herrn Jesus übergeben haben und haben sein Heil, das er vollbracht hat, ergriffen. Und jetzt sieht Gott in euer Herz und hört und sieht die Antwort, die ihr ihm gibt. Ob ihr sagt, ja Herr, wenn das so ist und es ist so, dann will ich dir ganz und ungeteilt gehören. Meine Freunde, dazu soll diese Abendstunde dienen. Aber ich bleibe bei meinem Thema und sage, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und zweitens, wir sind vom dem Tod verfallen durch die Sünde. Drittens, wir sind erlöst, das heißt losgekauft oder freigekauft. Das Wort Erlösung, Apolytrosis im griechischen Urtext, das heißt Hinweglösung oder Freilösung. Wir sind freigekauft durch das teure Blut Jesu Christi. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, das losgelassen sein von Betrügereien. Wir sind nämlich alle Gauner. Alle Betrüger von Natur aus. Alle ein Jakob. Jakob heißt der Hinterlistige, der Gauner, der Fersenhalter. Das sind wir alle. Ein einziger war sinnlos. Einer nur war vollkommen auf Erden. Wir alle, wir anderen, wir sind noch im Werden. Aber wir sind losgekauft vor 2000 Jahren, als Christus rief, es ist vollbracht. Hat er auch an euch gedacht und an mich und an alle. Das ist wunderbar, groß und gewaltig. Erlöst durch das teure Blut Christi. Wir haben den Loskauf und wenn wir das glauben, wenn wir darauf uns verlassen von ganzem Herzen her, ich bin in mir ein armer, schwacher, sündiger Mensch, Ich bin fähig zu allem Bösen und bin unfähig von Natur aus zu allem Guten. Aber ich komme mit der ganzen Verlorenheit, mit der ganzen Angst meiner Seele, mit der ganzen Not, mit dem ganzen Jammer meines Lebens. Herr, komm ich jetzt zu dir. Hier hast du mich. Nimm mich hin und lass mich sein. Einzig, ewig, völlig dein. Das dürfen wir. Und wer das noch nicht getan hat, der möge das doch bitte jetzt tun. Wir haben den Loskauf nicht durch Gold oder Silber, nicht durch gute Werke und fromme Taten, nicht durch einen edlen Charakter, haben wir gar nicht. Hat kein Mensch. Edler Charakter hat nur einer, der Herr Jesus. Und der war Gott. Der war Gott und Mensch zugleich. Ein Mysterium, ein Geheimnis, das wir gar nicht durchschauen können, in seiner ganzen Bedeutung, seiner ganzen Konsequenz. Also noch einmal, das ist die dritte Station unserer Entwicklung. Wir haben die Erlösung durch Christi Blut. Das heißt nicht nur, wir haben das, sondern wir halten das fest. Wir haben das ergriffen. Wir haben das erfasst und lassen das nicht wieder los. Du kannst nichts mitnehmen von dieser Welt in die zukünftige, als das eine. Jesus hat mich errettet durch sein Blut. Wenn du das weißt, aber von ganzem tiefstem Herzen weißt, dann hast du, Bruder und Schwester, die Erlösung durch sein Blut, das losgelassen sein von den Betrügereien. So heißt das wirklich. Ich will das nicht näher erklären, damit ich fertig werde und euch mein ganzes Zeugnis sagen kann. Viertens, um das zu fassen, ist eine Neuzeugung oder eine Neugeburt. Das Wort bedeutet in der Bibel das gleiche, Zeugung und Geburt. Zeugen und Gebären ist im Hebräischen und Griechischen das gleiche Wort, im Alten und Neuen Testament. Wir sind gezeugt und sind geboren aus Gott. Denn Gott ist unser Vater, der uns gezeugt hat, und wir sind seine Kinder. Und Gott ist eine Mutter, denn wir sind aus Gott geboren. Steht das in der Bibel? Ja, das steht in der Bibel. Könnten wir es glauben? Wir sind von Gott gezeugt durch seinen Heiligen Geist. Sein Geist zeugt mit unserem Geiste, was wir Gottes Kinder sind. Und sind aus Gott geboren. Das heißt Glauben. Und wenn wir nicht geboren sind von oben her, vom Gott her, dann sind wir noch nicht wiedergeboren, dann sind wir noch nicht neu gezeugt und neu hergestellt, wiederhergestellt, dann sind wir noch in unserem alten Wesen. Wir sind neu gezeugt durch Wort und Geist. Das Wort, das ist unsere Bibel, wird oft verglichen mit Wasser. Man kann auch sagen, aus Wasser und Geist geboren, das ist dasselbe. Oder aus dem Wort Gottes und durch den Geist gezeugt und geboren. Durch Wort und Geist. Und wer das nicht ist, der kann das Reich Gottes erstens nicht sehen. Zweitens, der kann in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Das steht in Johannes 3. Meine Freunde, das ist unsere eigentliche Lebensgeschichte. Und die meisten Menschen, die haben diese eigentliche Lebensgeschichte noch nicht. Die stehen noch in ihrer Todesgeschichte. Wer noch nicht wiedergeboren ist, durch das Wort und den Geist Gottes, wer noch nicht zu Jesus gekommen ist, mit seiner Schuld und Not und Angst, ist noch tot in Sünden und Übertretungen. Das ist die göttliche, die biblische, die volle Wahrheit, die ernste, aber tief beglückende und beseligende Wahrheit. Wir sind wiedergeboren. Und nun kommt Nummer 5. Wir werden wiederhergestellt. Und das ist ein langer Prozess, eine lange mühselige Arbeit. wiederhergestellt zu seinem Bilde. Ich will euch das vorlesen, wie das Paulus beschreibt in 2. Korinther 3, Vers 18. Ich lese diesen Vers, weil er so wichtig ist, euch vor. Dort heißt es, 2. Korinther 3, 18. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht, wir haben alle Decken, alles Verstecken, alle Finsternis dem Herrn gebracht und haben das Angesicht aufgedeckt. Oh Gott, wenn du lebst, offenbare dich mir. Anders geht es nicht, dass man ihn anruft und sein Leben ihm gibt und sich durchleuchten lässt. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend würden verwandelt in das gleiche Bild von einer Doxa, so heißt es, in die andere, von einer Herrlichkeit in die andere. Und dazu braucht Gott uns unser ganzes Leben. Und dem ersten Augenblick an, wo wir als Sünder vor ihm niederfallen, wo wir unser Leben ihm geben, mit heiligem Ernst und ganzer Konsequenz, bis zu dem Augenblick, wo wir erwachen nach seinem Bilde, wo wir erwachen und werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein, dem Herrn Jesus. Das steht geschrieben. Wenn das nicht geschrieben stünde, wäre es ein Wahnsinn und eine Lästerung, so etwas zu behaupten und zu vertreten. Aber es steht geschrieben, wir, die wir hässlich sind, wir, die wir schmutzige Gedanken hatten, ein böses, trotziges Herz, die wir Lügner waren und die wir uns selber betrogen haben, wir werden in seine Wahrheit und Klarheit, in sein Licht, in seine Liebe, in seine Schönheit und seine göttliche Strahlkraft hineinverwandelt und werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3. Ich will das nachlesen. Meine Freunde, wer das noch nicht in seiner Lebensgeschichte stehen hat, wer das noch nicht weiß, wer das noch nicht mit tiefster Freude und Ergriffenheit des Herzens gefasst hat, gepackt hat, diese Lebensgeschichte ist noch sehr kurz, die lautet vielleicht noch geboren und in Sünden hineingeraten. Aus! Da steht, Gott sei es geklagt, bis jetzt die meisten. Aber dann geht es weiter. Dann erlöst durch das Blut Christi, hin wiedergeboren durch Wort und Geist, wiederhergestellt nach seinem Bilde. Wir werden einmal äußerlich einen Körper haben wie der des Herrn Jesus und werden einmal das können, was er konnte. Der ist zum Beispiel, als er auferstanden war und im Toten, durch verschlossene Türen im Saal getreten, wo seine Jünger versammelt waren, stand mitten unter ihnen. Der ist, als er noch lebte, noch nicht gestorben war, auf dem Wasser gewandelt. Der hat die Hand ausgestreckt über das wütende Meer und hat gerufen, schweig, verstumme, und das Meer war still. Der hat gewusst, als der Petrus sagte, wir haben noch Tempelsteuer zu zahlen, zwei Taler, sagte er, gut, hol es sie dir, in den Kiemen eines Fisches, den du fängst, den ersten Fisch, den du fängst, in dessen Kiemen stecken zwei Staaten drin. Nimm sie und bezahle unsere Tempelsteuer. Dann ist er hin. Und es war so. Mach's mal nach! Kann er nicht. Als Jesus noch nicht gestorben war, trat er an das Grab des Lazarus und rief hinein, Lazarus, komm heraus. Und das Grab öffnete sich und der Lazarus, umwickelt von den Binden und als sanierten Tüchern, kam heraus. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern,
löse ihn auf, wickel die Tücher ab, damit er gehen kann. So, macht's mal nach.
Das kann kein Mensch. Das kann nur Jesus. Aber das werden wir mal können. Werden wir dieselben Werke tun wie der Herr Jesus? Nein. Wir werden größere Werke tun, hat er gesagt. Das hat Jesus gesagt. Ihr werdet größere Werke tun, denn ich. Denn ihr sind ja seine Glieder. Wir sind ja seine Brüder. Wir gehören ja zu ihm. Wir sind ja sein Leib, sein Körper. Und er arbeitet und wirkt durch uns, so wie wir, unser Körper, unser Geist arbeitet durch unsere Hände, Arme, durch unsere Beine, durch unsere Körperorgane. So sind auch wir der Körper des Christus. Was liegt da eine tiefe und wunderbare Wahrheit? Das ist deine Lebensgeschichte, Bruder und Schwester. Das darfst du wissen. Danach darfst du dich ausstrecken. Dafür darfst du danken. Das sagt die Schrift. Das steht geschrieben. Das hat er verheißen und das wird er tun. Er allein wird nicht als Lügner dastehen am Ende der Weltgeschichte. Alle Menschen sind Lügner. Aber Gott kann einige Dinge nicht. Zum Beispiel kann Gott nicht, wer weiß nicht was, was er nicht kann, lügen. Gott kann nicht lügen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und wo er spricht, so geschieht's. Und wie er gebietet, so steht's da. Und wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Was er auf Erden schon getan hat, in seiner Niedrigkeit, wie er mit flachen Händen Tausende von Menschen gespeist hat, mit 2 Fischen und 5 Broten. Das werden wir in noch viel größerer, umfassenderer, herrlicher Weise tun in der Vollendung. Dann werden wir allen das Brot des Lebens brechen. Und das Brot des Lebens ist er. Ich bin das Brot des Lebens. Und das Brot des Lebens sind wir. Wir, die vielen, sind ein Brot, ein Leib. Denn wir nehmen teil am gleichen Brote. Das steht geschrieben. Das steht geschrieben. Meine Freunde und Brüder, das sind Dinge, die uns zum Erschauern bringen, wenn wir einmal stille darüber nachdenken. Wir werden wiederhergestellt zu seinem Bilde. Wir werden äußerlich und innerlich ihm nicht nur so entfernt ähnlich sehen, wir werden ihm gleich sein. Wir werden Teilhaber sein seiner Berufe oder seiner Berufung. Teilhaber. Wenn einer ein Teilhaber ist in einem großen Geschäft, 2 Teilhaber meinetwegen, 50-50, pari-pari, hat einer so viel wie der andere. Und so sind wir einmal Teilhaber aller Verheißungen Christo. Christi, ja noch mehr. Christus, der Herr, das Haupt, führt alle Verheißungen aus. Durch uns, so steht es geschrieben, 2. Korinther 1, Vers 20. So wie wir die Gedanken, die Absichten unseres Hirnes ausführen, wenn ich da runtergehen will, wenn ich mir vorstelle, gehe da runter, und dann bewegen sich so und so viele Muskeln, um das auszuführen oder etwas zu ergreifen. Wenn ich meine Bibel ergreife, halte sie hoch. Das alles wird geplant im Haupt und wird ausgeführt von den Gliedern. Aber das Haupt und die Glieder gehören zusammen. Er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser. Wir sind sein. Das ist ein gewaltiges Wort, das auch auf der Schrift beruht, auf dem biblischen Zeugnis. Meine Freunde, was da alles drin liegt, wiederhergestellt, gestellt zu seinem Bilde. Das steht in vielen anderen Stellen der Schrift. Wenn wir erwachen nach diesem Traumleben, das wir jetzt führen wir ja ein dunkles Traumleben. Aber wenn uns die Augen aufgehen, wenn wir die zukünftige Welt sehen in all ihrem Glanz, in all ihrer Schönheit, wenn wir den Herrn sehen,
wenn wir höher fahren als die Astronauten, die morgen wieder, die Amerikaner, die mal wieder einen Mondbesuch machen wollen. Wir werden ganz andere Besuche im Weltall machen, ohne diese gefährlichen Maschinen. Uns braucht man nicht dann aufzuschießen in unseren Anzügen. Wir werden verwandelt in einem Augenblick und werden einen Lichtleib haben und werden, wie der Herr Jesus zum Himmel fuhr, zu ihm empor und mit ihm hinauf, hinauf zum Thron der Herrlichkeit des Vaters gehen. Das heißt, zuerst müssen wir durch das Gericht, durch den Preisrichterstuhl vor dem Herrn Jesus stehen. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Das ist ein großes, gewaltiges, wunderbares Thema für sich. Halten wir fest, wiederhergestellt nach seinem Bild, dass wir verloren haben durch die Sünde, unsere Vorfahren, das uns zu elenden Krüppeln gemacht hat. Wenn ich irgend so einen armen Krüppel sehe, einen Kriegsbeschädigten oder ein Kontergan-Kind oder sonst etwas, sag ich, oh Gott, die sind all nach deinem Bilde geschaffen und kommen so arm und verkrüppelt und so elend und so müde und kraftlos und erschöpft, sehen nicht mehr gut und hören nicht mehr gut und sind ganz jämmerlich dran. Oh Gott, erbarme dich. Das ist eine tiefe, tiefe Not. Ich habe einmal auf der Solitude bei Stuttgart in einem Kreis von Kriegsblinden Vorträge halten dürfen. Es waren lauter kriegsblinde Soldaten vom Zweiten Weltkrieg. Die waren beisammen und ich hatte die Erlaubnis bekommen, ich darf da denen einen biblischen Vortrag halten. Da habe ich gesprochen über das Thema geöffnete Augen des Herzens. Die haben mich nicht gesehen. Aber ich habe sie gesehen natürlich. Ich sehe ja, aber ja noch meine Augen. Und als ich dann in den Saal trat, wussten sie ja nicht, dass ich schon da war. Sagte einer, hört Kameraden, der da heller, der, das ist ein Fanatiker. Den müssen wir überstimmen. Der ist ganz verbohrt in seine Gedanken, die er da hat. Und hat dagegen mich Propaganda machen wollen. Er ist nicht durchgekommen. Dann bin ich noch einmal hinaus und dann habe ich mich geräuspert und bin dann reingekommen und habe mich begrüßen lassen. Laut, ah, der Herr Heller, sind Sie da und so weiter. Ja, und dann habe ich gesprochen. Aber als ich da sprach und die saßen da, alle mit leeren Augen, alle blind, hatten vollkommen das Auge nicht verloren durch Granaten. Und ich sprach zu denen, Da hat mich ein Weh gepackt. Da war mein Herz tief erschüttert. Und dann habe ich gesagt, ich halbe Sprechstunden nachher, wer Jesus annehmen will, der möge kommen. Sind auch einige gekommen. Und haben den Herrn angenommen, sind zum Glauben gekommen. Das Bild dann von einem, das ich später in der, da hatte Stuttgart noch eine eigene illustrierte Zeitung, schon lange her, der illustrierten Zeitung gekommen. Auf der letzten Seite, der Sieg des Willens. Statt was zu schreiben, der Sieg des Glaubens, der Sieg des Willens. Und da hat der hat noch zwei Finger gehabt in seiner linken Hand und seine Zähne, die hat er noch gehabt. Und er hat dann mit den Zähnen und seinen zwei Fingern, hat er mit einer Maschine Bürsten gebunden. Der wurde Bürstenbinder. Und hat die Schwester, da waren Schwestern, Diakonissen, die haben immer vier Blinde gehabt und betreut. Und hat eine, und dann hat die Schwester diesen Blinden geheiratet. Ja. Er hieß Richard oder heißt, lebt noch, Richard Schwitzgeble, schwäbischer Name, Richard Schwitzgeble. Hat jemand davon gehört? Vielleicht hat zufällig jemand davon gehört oder hat ihn kennengelernt. Ja, ich hatte mal eine Jugendversammlung in Blochingen, das war es, glaube ich, irgendwo, große Jugendversammlung, so 300-400 Jugendliche. Und während ich da spreche, da sehe ich ihn da sitzen, sag ich, ja, Richard, bist du's? Ja, Adolf, sagt er, ich bin's. Sag ich, Richard, komm mal auf, du musst ein Zeugnis sagen. Und da stand er auf und konnte nicht weiter. Und da hatten da einer gepackt und hat ihn dann raufgeführt, auf die Bühne, vorne, wo ich stand. Und dann sag ich, so Richard, jetzt erzähle mal was von Jesus. Ich bin dann nicht weggetreten, dann habe ich auf den Stuhl gesetzt und da stand der Richard. Da stand er mit seinem einen Arm, der andere war ab, ohne Augen und hässliches Gesicht, voll lauter schwarzer Granatsplitter drin. Ja. Und mit seinen zwei Fingern, der linken Hand, da stand er. Das war eine Ergriffenheit. Und dann sagte er, ihr Lieben, es war ja eine Jugendversammlung, hinten saßen auch 200, 300 Alte. Ja, ihr lieben jungen Menschen, sagte er, ihr lieben jungen Menschen, ich stehe hier und werde, solange ich auf der Erde bin, nie mehr etwas sehen. Keinen Schimmer, keinen Schein von Licht. Aber ich habe noch 2 Finger an der linken Hand und habe noch meine Zähne. Und damit kann ich meinen Beruf ausüben und meine Frau und mein Kind ernähren. Ich wohne da und da, in irgendeiner Dachwohnung, Stuttgart. Und ihr lieben jungen Menschen, ihr seht die Welt und all ihren Glanz und all ihre Schönheit und all ihre Lust und all ihren Dreck und all ihren Kot und Schweinerei und Jammer und Elend, das brauche ich nicht mehr zu sehen. Ich werde auch wieder sehen, aber das Erste, was ich sehen werde, ich werde meinen Heiland sehen. Ich werde sehen ein weithin offenes Land. Ich werde sehen die himmlische Herrlichkeit. Das werde ich und habe euch viel voraus, weil ich all den Schmutz und das Elend, was ihr noch sehen müsst, nicht mehr zu sehen brauche. Und dann, wenn wir die Augen aufgehen in der Herrlichkeit, über Wolken weit in der Herrlichkeit, liegt eine Heimat für mich bereit, ihr Lieben. In dieser Versammlung habe ich kein trockenes Auge gesehen. Ich selbst konnte die Tränen nicht mehr verbergen und schäme mich nicht, habe mein Taschentuch genommen und habe mir die Tränen abgewischt. Und hinten die Alten und vorne die Jungen, so waren sie bewegt von dem Zeugnis dieses blinden, hässlichen Grübels. So was muss man erlebt haben. Der war aber innerlich voller Herrlichkeit. In dem lebte Christus und er freute sich auf den Augenblick, wo er sehen darf. Und das Erste seinen Heiland und dann den ganzen Reichtum, den Gott für uns bereitet hat. Und dann hatte er nicht mehr in der Vollendung nur einen Arm. Und dann hatte er nicht mehr so ein ästliches Gesicht voll Granatsplitter. Dann war er, oder wird er sein, er lebt noch, er wird sein von vollkommener Schönheit, wie unser Herr Jesus. Er war der Schönste unter allen Menschenkindern. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enten, Gottes und Mariensohn. Ja, und so wird er auch schön sein, herrlich sein, strahlend sein, ihm gleich sein. Hier, mein Freund, Richard Schwitzgegen, mein Bruder. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich komme ja auch nicht allzu oft hierher. Ich komme, war ja inzwischen in 7 Ländern Europas gewesen. Ich stehe jetzt im 76. Lebensjahr. Ich komme jetzt nur noch nach Süddeutschland und in Teilen Mitteldeutschland und komme nach der Schweiz im Süden. Ja, aber vielleicht sehe ich ihn mal wieder, mein Freund Schwitzgebel. Wenn ich gelegentlich ein Stuttgarter Adressbuch in die Hand bekomme, der Name ist ja nicht allzu häufig, da werde ich mal gucken, wo er steckt und mal hingehen. Ja. Ah, was ist das wunderbar, wenn man im Dienst des Herrn stehen darf. Und ich wieder Menschen finde, die verschiedensten Menschen, hoch und niedrig, arm und reich, die den Herrn gefunden haben und in deren Leben die Freude und die Liebe und die Seligkeit brennt und die glauben allem, was geschrieben steht. Welch ein Vorrecht. Ich gehe weiter, wiederhergestellt zu seinen Bildern. 6. und 7. noch 2 Punkte habe ich. In dem Augenblick, wo wir in diesen Prozess hineintreten, dass wir wiederhergestellt werden, da lernen wir etwas, was in Römer 12, 1 und 2 steht. Da heißt es, wir sollen unsere Leiber, unseren Körper, also unsere Arme und Beine, unseren Bauch und unsere Augen und Ohren und Zunge und so weiter, unseren irdischen Leib und Körper, den wir jetzt an uns tragen, den sollen wir dem Herrn hingeben. Ich will euch das einmal vorlesen. Die meisten werden die Stelle kennen, aber ich will sie trotzdem noch einmal vorlesen. Römer 12, 1 und 2. Da heißt es, ich ermahne euch, ich würde besser übersetzen, ich ermuntere euch. Ich ermuntere euch, Brüder, mit den Brüdern sind auch die Brüderinnen gemeint. die Schwestern. Denn Paulus sagt Brüder, da meint er Männer und Frauen. Frauen sind nicht weniger, die sind auch, die sind Brüderinnen. Ja. Ich ermuntere euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Ich ermahne euch, ich würde besser übersetzen, ich ermuntere euch. Ich ermuntere euch, Brüder, mit den Brüdern sind auch die Brüderinnen gemeint, die Schwestern. Wenn Paulus sagt Brüder, da meint er Männer und Frauen. Frauen sind nicht weniger, die sind auch, die sind Brüderinnen. Ja. Ich ermuntere euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, nicht durch die Angst vor der endlosen Hölle, so nicht, sondern durch die Erbarmungen Gottes, denn die Erbarmungen siegen über das Gericht. So steht es geschrieben. Viele Stellen der Schrift. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber oder euren Körper zur Verfügung zu stellen. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und jetzt kommt etwas unglaublich Schönes. Damit ihr prüfen könnet, welches der gute und der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen also eine innere Verwandlung, eine innere Erleuchtung, ein inneres Ergriffen werden mit den Kräften und Seligkeiten und Segnungen Gottes erfahren, um zu prüfen, was ist der gute Wille Gottes. Was ist der wohlgefällige Wille Gottes? Und was ist der vollkommene? Oder, da steht im Griechischen Teleios, das heißt auch der zielstrebige Wille Gottes. Was ist das? Was ist das? Ich will es euch sagen. Gebt gut an. Gott schuf einmal einen und sagte, der ist gut. Er ist sogar sehr gut. Wer war das? Jawohl, das war der Adam. Als Gott den Adam schuf, da sagte er, nachdem er die Pflanzen und Tiere geschaffen hatte vorher, der ist sehr gut. Das Wort heißt, dem angepasst, was er erfüllen kann. Denn der Adam, der sollte ja wieder die verlorene Schöpfung zurückerobern für Gott. Und stattdessen ist er hineingefallen durch seine Frau in die Verführung und List des Teufels. Und hineingezogen wurden. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Das wäre ein gewaltiges Thema für sich. Also, dass der gute Wille Gottes ist Adam. Nun kam ein zweiter Adam auf die Erde. Der wahre Adam. Das ist der Herr Jesus. Und als der da stand, vor Gott, bei der Taufe, bei der Verklärung und in anderen Gelegenheiten, da öffneten sich die Himmel und Gott rief, dies ist mein geliebter Sohn. Jetzt sagt er nicht, der gut ist oder der sehr gut ist, sondern an dem ich mein Wohlgefallen habe. An dem Adam hatte Gott nicht sein Wohlgefallen, denn der ist verliert, umgefallen und an der Eva auch nicht. Und an Israel in der Wüste hatte er auch nicht sein Wohlgefallen. Deshalb mussten die sterben und liegen noch heute in der Wüste unter hohen Sandhaufen. Die werden mal auferstehen, die ausgezogen sind. Denn von den wehrfähigen Männern, das sind Männer zwischen 20 und 50 Jahren in Israel gewesen, die ausgezogen sind, von den 600.000 sind nur 2 ins gelobte Land gekommen, die anderen sind alle gestorben. Also 599.998 sind gestorben in der Wüste. 2. Wie sind die 2, die ins Land kamen? Josua, Jehoshua oder Josua und Kaleb. Josua heißt auf Deutsch Jesus und Kaleb heißt wie ein Sinn. Wer ist eines Sinnes wie der Herr Jesus? Nur die Gemeinde. Paulus sagt, wir haben Christi Sinn. Und so ist der Josua ein Bild für Jesus. Und Kaleb ein Bild der Gemeinde. Für uns. Und so werden wir zuerst eingehen in die Herrlichkeit der Vollendung. Der Josua, der Herr Jesus und der Kaleb, wie ein Sinn, wie ein Geist. Wir, wenn wir seines Geistes und seines Sinnes sind. Meine Brüder, meine Schwestern, das sind gewaltige und herrliche Tatsachen. Also, sie standen nicht unter dem Willen, unter dem Wohlgefallen Gottes. Deshalb sind sie gestorben in der Wüste. Das ist der Herr Jesus, der erste Mensch, der gut war, der zweite Mensch, der wahre Mensch, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der unter dem Wohlgefallen stand. Und nun gibt es etwas, das ist noch größer in seinem Wirken, als der Herr Jesus in seiner Erniedrigung auf Erden unter Israel. Der Satz ist so ernst, dass ich ihn noch einmal sage. Versteht man mich hinten? Wer versteht mich nicht? Wer wünscht, dass ich lauter spreche? Dankeschön. Ich will den nächsten Satz noch einmal sagen. Der Adam war sehr gut, der erste Mensch. Der Jesus war der zweite Mensch, der letzte Adam. Der war wohlgefällig. Gibt es etwas, was noch wichtiger ist für den Heilsplan Gottes als der Herr Jesus? Ja, das ist der Christus, der besteht aus Haupt und Gliedern, denn der Herr Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder und die zwei zusammen, das Haupt und die Glieder, die werden genannt der Christus. Und alle Verheißungen werden ausgeführt durch die Glieder, durch uns, vom Haupte her und die führen alles zum Ziel. Der Christus, Haupt und Glieder, wird das All vollenden. Das kriege ich mir geschrieben. So heißt es. Das dürft ihr glauben. Das ist Telaios. Und das sollen wir lernen. Welcher sei der gute Wille Gottes? Der natürliche Adam, der kann nichts. Der hat versagt. Der kann nur sündigen. Und der wohlgefällige Wille, das ist sein Sohn. Der kann nicht sündigen. Das heißt, er könnte, aber er tut es nicht. Und ist ohne Fehler. Aber der Christus, wenn wir vollendet sind, Christus gleichgestaltet, mit ihm emporgehauptet bei ihm, und der Christus dasteht vor Gott, der ganze Christus, der vollkommene Mensch wird er genannt in Epheser 4, dann wird alles durch diesen Christus, so steht es geschrieben, soll ich mir es glauben, zum Ziele geführt. Und das sollen wir lernen. Auf das ihr prüfen möget, nachdem ihr eure Glieder, eure Begierden, eure Wünsche, eure geheimen Sünden, alles, die Totalität, die Gesamtheit eures Lebens dem Herrn gegeben habt, dürft ihr prüfen, was der Gute, was der Wohlgefällige, was der zielstrebige Wille Gottes sei. Das sollen wir verstehen. Da staunen wir ja, dazu sind wir berufen, um zusammen mit dem Herrn, als seine Glieder und Brüder, als seine Ausführungsorgane, sollen wir alles hinausführen, was der Vater beschlossen hat, in dem Sohn, unserem Haupte, dass es geschehen sollte. Und wer das sieht, wird ihm dafür die Augen aufgegangen sind, der kommt aus dem Staunen und der Anbetung nicht mehr heraus. Ja, das sage ich euch. Aus eigener Erfahrung und aus den Erfahrungen von Hunderten von Brüdern des In- und Auslandes, die dasselbe bezeugen. Das ist die Schau, die wir brauchen. Hingegeben an den ewig Treuen, auf das wir zu prüfen vermögen, welches der Gute, jetzt sage ich es zum letzten Mal, Adam, und der Wohlgefällige, Jesus, und der Vollkommene, der Christus, Gottes Wille sei. Meine Geschwister, das gehört in unsere Lebensgeschichte. In deine und meine. In die Lebensgeschichte all derer, die da glauben. Wir sehen das heute schon ein. Die große Masse sieht das nicht ein. Will das nicht wissen. Und die Gottlosen, die lachen darüber. Über so einen Blödsinn, so einen Fanatismus und so eine Einbildung der hochmütigen Extraformen. Lass sie lachen, lass sie lachen. Wis laughs best, who laughs last, sagt ein englisches Sprichwort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und unser Mund wird voll Lachen sein, wenn wir vollendet werden und wenn wir einziehen in die ewige Heimat. Ich komme zu meinem siebten und letzten Punkt. Der lautet, und auch hier muss ich euch eine unerhörte Wahrheit sagen, wir werden hineinkommen in die Freude der ewigen Herrlichkeit. Das kann man fassen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in uns wohnt, so haben wir eine lebendige Hoffnung und freuen uns über die Herrlichkeit, die unseren Körper verklären wird, die uns im Geist und in der Seele vollenden wird, die uns unser ganzes Erbe aufschließen und zeichnen wird. Da freuen wir uns mit einer lebendigen und großen Freude. Aber die Sache ist ja viel tiefer und viel gewaltiger. Da steht Römer 5, Vers 2, wer es nachschlagen will. Römer 5, Vers 2. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit, steht da. Das habe ich immer früher so aufgefasst. Wir rühmen uns in der Hoffnung, dass wir eine so große Herrlichkeit bekommen. Darf man das so auffassen, meint ihr? Meint ihr, dass man das so auffassen darf? Natürlich darf man das so auffassen. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wenn wir einmal prüfen in der Schrift, was ist denn das, die Herrlichkeit? Das ist nicht der Lichtglanz, der ausgeht. Die Herrlichkeit, das sind die Lichts- und Finsterniswelten unter den Geistern. Die werden genannt die Doxa. Auch der Teufel, hört gut zu, sind nach der Schrift, ist nach der Schrift aus seinem gefallenen Zustand eine Doxa, die man nicht schmähen darf. Ich könnte euch jetzt Stellen vorlesen aus dem Judasbrief, aus dem zweiten Petrusbrief und so weiter und so weiter. Und diese Doxa, diese Überwelt, diese Majestäten in den Himmeln, in den Überhimmeln und Unterhimmeln und in den Totenreichen, diese Finsternismajestäten und die Lichtsmajestäten, die bilden die Herrlichkeit und die haben eine Hoffnung. Die haben die Hoffnung, dass das, was Gott gelungen ist, mit uns, der Gemeinde, den Geringsten, denn wir sind die der Ärmsten, wir sind ja wie eine Mate, wir sind ja wie ein Wurm, wir sind ja wie ein Dreck und die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, mehr sind wir ja nicht. Im Vergleich zu jenen gewaltigen Welten. Und die rühmen sich, oder die hoffen, dass auch sie einmal in die Rettung hineinbezogen werden. Und dafür gibt es eine ganze Menge wunderbarer, meist verborgener Schriftworte. Und wir rühmen uns der Hoffnung, der Herrlichkeit. Denn diese Hoffnung wird ausgeführt und wird erfüllt durch uns. Das steht geschrieben. Das steht geschrieben, dass die Ptisis, heißt das im Urtext, die Schöpfung sich herabneigt und auf uns schaut, dass den Fürstentümern und Gewalten und den himmlischen Regionen an uns die Herrlichkeit und die Weisheit Gottes geoffenbart wird. Und darüber rühmen wir uns, dass wir Armen, Schwachen, Leinen, Elenden, so jämmerliche Tröpfe, wie jeder einzelne von uns einer ist und ich einer bin, der Geringste, dass die dazu gebraucht werden, jenen Wesen und Welten die Herrlichkeit Gottes zu vermitteln, die ja selbst die Herrlichkeit sind, die aber den ganzen Glanz und die ganze Vollendung erwarten. Das steht in Römer 8, Vers 19 und vielen anderen Stellen. Meine Freunde, bitte, nehmt das zu Herzen. Nehmt das ins Bewusstsein auf. Die Schöpfung sehnt sich nach der Enthüllung der Gemeinde. Denn wenn wir einmal vollendet sind in der Gleichgestalt Christi, dann kommt das Heil derer. Und danach sehnt sich diese unsichtbare Welt. Und wir rühmen uns
eigentlich brüsten uns, heißt das Wort. Wir rühmen und brüsten uns, oh Gott, was hast du Großes mit uns vor? Du willst durch uns alles richtig machen. Denn wisset ihr nicht, schreibt Paulus im selben ersten Johannesbrief, im ersten Korintherbrief, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen Engel richten werden? Die Heiligen, das bist du, das bin ich, das sind die, die jetzt glauben. Ich habe ja vorhin euch angesprochen, Heilige und Geliebte und Ersehnte habe ich euch genannt. Hat keiner opponiert, keiner aufgestanden und sagt, halt, das sind wir nicht. Keiner, habt auch recht gehabt, wir sind es nämlich durch Gottes Gnade. Also noch einmal, wir freuen uns und rühmen uns, dass einmal die Sehnsucht der Herrlichkeit an und in und durch uns erfüllt wird. Und das ist unsere Lebensgeschichte, meine Brüder und Schwestern, eine wunderbare Lebensgeschichte. Ich fasse zusammen und bin am Ende, geschaffen nach Gottes Ebenbild. Dem Tod verfallen durch die Sünde, erlöst durch das teure Blut Jesu Christi. Zurechtgebracht, wiedergeboren durch Wort und Geist, wiederhergestellt nach seinem Bilde, hingegeben an Gott, damit wir prüfen mögen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille sei. Und die Freude der ewigen Herrlichkeit, die haben wir im Herzen für uns und für die anderen. Das ist unsere Lebensgeschichte. Und wenn wir die durchdenken und wenn wir die durchdanken, meine lieben Freunde, dann bricht ein Leuchten auf in unserem Geist. Dann fängt ein Loben an mit unseren Lippen. Da kommt ein Staunen in unseren Geist, dass wir nicht anders können, als anbeten und preisen dem Herrn, der uns zu Menschen gemacht hat. Welch Glück ist, ein Mensch zu sein. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Blut. Dann werden all diese Dinge zu Kraft, zu Leben, zur Freude, die anhält und immer größer wird, bis das Wort sich erfüllt an dem heimgekehrten, verlorenen Sohn. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und wann hörten sie wieder auf? Nie wieder. Die Freude hört nie mehr auf. Die Liebe hört nie mehr auf. Denn Gott ist unendlich. Und wir nehmen teil an diesem unendlichen Leben der Freude und der Liebe. Nachdem die Erde, nachdem der Teufel uns durch das, was man jetzt auf Erden Freude und Liebe nennt, in den Dreck, in den Kot, in die Verzweiflung, in den Jammer hineingezogen hat. Gelobt sei der Herr, dass wir eine so wunderbare Lebensgeschichte haben. Halleluja! Amen. Ich bete mit euch. Ich bete laut, deutlich, dass ihr es alle hören könnt. Und wer einverstanden ist, der sagt Amen. Und heute Abend, vorm Einschlafen oder vorm Zubettgehen oder auch nach dem Zubettgehen, einerlei, versucht ihr, die wichtigsten Gedanken nochmal zu wiederholen. Im Glauben, indem ihr euch dem Herrn weiht und übergebt. Das bete ich nämlich jetzt. Ich bete jetzt ein Weihegebet für uns alle. Wir beten. Herr Jesus, Gottes Sohn, du weißt, dass wir arme, schwache, jämmerliche Menschen sind. Verlorene Sünder, in Finsternis und Angst gehüllt. Aber du hast gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und du hast versprochen, wer zu mir kommt, den will ich auf keinen Fall hinausstoßen. Das hast du gesagt. Herr, jetzt komme ich zu dir. Und du stößt mich und jeden von uns, der hier ist, nicht hinaus. Du hast es versprochen, dass du keinen hinausstößest. Und weihen dir ganz unser Leben. Völlig. Hier sind wir.
Wir geben uns dir hin. Du sollst unser Herr sein. Wir glauben an unsere Verlorenheit, aber an deine herrliche Rettung. Wir glauben an den Kaufpreis deines Blutes, an die Kraft deines Heiligen Geistes, an die Macht deiner Auferstehung, an deine Wiederkunft, an deine Entrückung oder Ausauferstehung und an all die wunderbaren Dinge, die dein Wort sagt, die man erleben und erfahren darf. Wir glauben an dich. Du nimmst uns an. Du stößt uns nicht hinaus. Von nun an wollen wir dir ungeteilt gehören, völlig dich lieben, dir gänzlich ergeben sein. Anbetung deinem Namen. Amen.